Lebensverlängernde Maßnahmen. Können wir gebrauchen. Wir sind ja als Christuszentrum mehr als nur eine religiöse Gruppe, die sich zusammentrifft, weil sie sonntagmorgens keine anderen Ideen hat, sondern wir sind Familie. So wie jede gute Gemeinde, egal wie sie sich nennt, auf diesem Planeten eine Familie sein sollte, die miteinander lebt, die Leben teilt, die einander auch mal konfrontiert, aber die vor allem einander hilft. Ich glaube, diese Predigt ist überfällig für jeden von uns, um ein paar Dinge klarzustellen und um eben das zu erreichen, was der Titel ist, um unser Leben entscheidend zu verlängern. Die Definition von Leben ist natürlich nicht nur Existenz, das habe ich heute Morgen schon kurz angesprochen, sondern Leben meint das gute Erleben im Überfluss. Ich möchte, dass du dir mitnotierst, was dir von diesen Dingen wichtig geworden ist. Manche haben ja ein Handy dabei, wo man mitschreiben kann oder einen Blog oder in der Bibel ein Blatt, keine Ahnung was. Nur lass diesen Gottesdienst nicht vorbeigehen, ohne dass du dir wenigstens zwei, drei Sachen notierst, die hier im Laufe der Predigt gesagt werden und wo du merkst, jawohl, da müsstest du eigentlich mal ran an den Speck. Ja? Wir sind alle die Ergebnisse der Entscheidungen von gestern. So, triff heute Entscheidungen, dass du morgen anders bist, als du heute bist. Ich bin heute Morgen schon begrüßt worden von dem einen oder anderen, der sagte, bleib nicht, wie du bist. Das ist genau, was ich mir wünsche. Das ist für mich das größte Vorrecht, nicht bleiben zu müssen, wer ich bin und wie ich bin. Wer ich bin wohl, aber nicht wie ich bin. Ich darf mich verändern, ich darf in meinem Potenzial wachsen. Ich darf Fehlentwicklungen korrigieren. Ich muss nicht zu meinem dummen Geschwätz von gestern stehen. Wenn ich herausgefunden habe, das war falsch, dann kann ich sagen, hey, das war falsch, ich korrigiere das jetzt und das ist, was ich glaube und dafür stehe ich auch ein. Während die Stimmen immer lauter werden, die zu ganzheitlicher Medizin auffordern, ist es doch immer noch an der Tagesordnung, dass rein mechanisch Symptome behandelt werden, statt deren Ursachen. Das habt ihr bestimmt schon mal selbst am eigenen Leib erlebt, wenn ihr irgendeine Erkrankung habt, geht zum Arzt und der gibt euch irgendein Mittel, was euch dann auch hilft, in der Weise, dass es die Symptomatik schwächt oder lindert, aber nicht die Ursache bekämpft. Wir wollen also heute an Dinge ran, die die Ursachen verändern und nicht nur die Symptomatik. Was nutzt es mir, wenn ich die Creme mein Leben lang schmieren muss, damit irgendein Ekzem nicht mehr kommt, anstatt dass ich herausfinde, gegen was bin ich denn allergisch, wie kann ich das verändern? Was muss ich vielleicht meiden, damit es mir besser geht? In wissenschaftlichen Kreisen spricht man heute und nicht erst seit gestern, schon längere Zeit, laut davon, dass 80% oder mehr aller Erkrankungen, die heute die Ärzte feststellen, psychosomatischen Ursprungs sind. Nun, Psychosomatik bedeutet, ist das altgriechische Wort Psyche, für Atem, Hauch und Seele drin und das Wort Soma, das für Körper, Leib und Leben steht. Das wird in der Medizin wird damit die Betrachtungsweise und Lehre bezeichnet, in der die geistig-seelischen Fähigkeiten und Reaktionsweisen von Menschen in Gesundheit und Krankheit, in ihrer Eigenart und Verflechtung mit körperlichen Vorgängen und sozialen Lebensbedingungen in Betracht gezogen werden. Mit anderen Worten, das seelisch-geistliche Befinden wirkt sich auf den Körper aus. Wie es meiner Seele und wie es meinem Geist geht, ist nicht egal. Es hat immer Auswirkungen auf den Rest von mir. Magengeschwüre zum Beispiel können eine Folge von innerer Unausgeglichenheit sein, die, wenn sie nicht behandelt werden, immer wieder zurückkommen. Wenn sie nur körperlich behandelt werden, ebenso. Denn die Ursache ist nicht beseitigt. Es trifft nicht für alle zu, aber für einige. Solange also sich mein seelischer Zustand nicht verändert, habe ich immer wieder Probleme mit meinem Magen. Andere haben Probleme mit dem Darm, mit der Haut, mit dem Kopf, mit dem Rücken, was auch immer. Viele Ursachen, die ganz anders ausschauen können, als das, was die Mediziner oft nur feststellen können. Burnout zum Beispiel ist ein Zustand, wo die seelische Balance vollständig verloren gegangen ist. Absolute Überforderung. Ausgleich fehlt. Ich bin in einem Bereich, bin in Schieflage geraten und komme da aus dem ganzen Bereich meines Lebens aus dem Gleichgewicht und alles bricht mir weg. Keiner sucht sich sowas aus, aber immer mehr Menschen in unserem Land leiden unter diesen Erkrankungserscheinungen. Man könnte sagen, dass die allermeisten Krankheiten gar nicht organisch, sondern seelischen Ursprungs sind. Und wenn das so ist, müssen wir uns auch damit auseinandersetzen. Das ist insofern ein höchst wichtiger Punkt auch für uns als christliche Menschen, als Gemeinde. Ein Bild, was das ausdrückt, ist dieses Kreismodell. Ihr seht, ganz in der Mitte ist der Geist. Die Bibel und auch die Wissenschaft definiert ja den Menschen als einen Geist, der eine Seele hat und in einem Körper lebt. So haben wir dieses Dreigestirn auch hier. Der Geist in der Mitte wird umgeben von der Seele. Und die Seele wiederum wird umgeben von unserem Körper. Ganz klar, die Seele ist ja nicht ohne den Körper, sondern die ist hier in diesem Leben auch abhängig, buchstäblich, von unserem Leib. Das heißt, von innen nach außen und auch von außen nach innen gibt es Reaktionen, die geschehen. Der Körper zeigt die Auswirkungen aus dem seelischen Bereich. Wie auch 3. Johannes sagt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Vielleicht hast du noch nie den Umkehrschluss dieser Schriftstelle angeschaut. Hier ist wieder das Wort Seele drin, was auch dasselbe Wort Psyche meint aus dem Griechischen heraus. Hier sagt Johannes im Umkehrschluss, dass es unserem Körper nie besser gehen kann als unserer Seele. Mit anderen Worten, wenn es deiner Seele schlecht geht, dann wirst du das nach außen fühlen und sehen. Sogar andere werden es feststellen können. Darum müssen wir neben dem richtigen Umgang mit unserem Körper auch hinter die Kulisse, sozusagen in den Maschinenraum unseres Körpers hineinschauen, unsere Seele. Doch selbst das wäre zu kurz gedacht, da die Seele selbst sich um den eigentlichen Menschen befindet, der Geist ist. Du bist Geist. Das ist deine endgültige Definition. Das wird das sein, was immer noch ist, wenn Seele und Körper keine große Rolle mehr spielen. Wenn der Körper hier verfällt und die Seele hängt an deinem Geist und du bist im Himmel oder woanders, wirst du immer noch da sein, aber dein Körper wird nicht mehr da sein. Ich fragte jetzt jemand, was macht man denn mit dem Körper als Christ? Lässt man ihn vergraben oder verbrennen, wenn er tot ist? Ganz ehrlich, meine Meinung ist, es ist vollkommen egal. Der Körper spielt nach diesem Leben überhaupt keine Rolle mehr. Der hat mit deinem ewigen Leib nichts und gar nichts zu tun. Du kannst ganz entspannt sein. Wenn du begraben willst, begraben, echern ein, nicht das Thema. Wichtig ist, wo der Rest ist. Das ist entscheidend, das ist lebensentscheidend. Dieses Bild zeigt, wie sich der Geist auf die Seele und wie sich die Seele wiederum auf den Körper auswirkt. Man könnte die Pfeile auch genau andersrum malen. Denn auch der Körper, wenn du den Körper nicht wirklich gut behandelst, dann wird es auf die Seele eindrücken. Ja, wenn du dir Erkrankungen zuziehst, weil du unweise mit deinem Körper bist, dann wird es auch seelisch schlecht gehen. Ja, ist so. Wir reagieren immer ganzheitlich auf alles. Und unsere Herzenshaltung, die ihr hier an dem Geist hängend seht, aber auch mit Überlappung auf die Seele, unsere Herzenshaltung bestimmt letztendlich unseren ganzheitlichen Zustand oder, wenn wir sagen wollen, unsere ganzheitliche Gesundheit. So, wir haben hier wirklich was in der Hand und ich habe so 12 lebensverlängernde Maßnahmen zusammengetragen, die zum Teil mit unserem Körper, aber zu größeren Teilen mit Seele und mit Geist zu tun haben. Das sind alles Maßnahmen, die du ohne Doktor durchführen kannst, die du in Eigenregie, in Eigenanwendung angehen kannst. Eine kurze Übersicht über diese drei Punkte, die wir uns anschauen werden, ist erstens körperliche Maßnahmen. Das heißt, es gibt Dinge, die kann ich tatsächlich auf körperlicher Ebene gestalten, um mein Leben zu verlängern. Dann gibt es die seelischen und auch die geistlichen Maßnahmen, die wir uns getrennt voneinander anschauen, wobei es natürlich Überschneidungen gibt. Es gibt immer Schnittmengen zwischen den einzelnen Bereichen, was schwierig macht, die ganz genau zu trennen. Ich habe es so ein bisschen versucht, erhebe da aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Körperliche Maßnahmen. 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Unser Körper ist uns anvertraut und vollständig unter unsere Verantwortung gegeben. Er ist der Ort, wo der Teil Gottes lebt, der hier auf Erden ist. Der weht nicht irgendwo rum, der lebt in dir, in mir, in Christen, die Jesus nachfolgen. Das ist der erklärte neue Tempel, der Tempel des neuen Bundes. Es ist nicht mehr das Gebäude. Deswegen können wir uns hier in einem Kino treffen und brauchen nicht ein schlechtes Gefühl zu haben, weil das ja nicht ein heiliger, sakraler Bau ist. Denn der heilige, sakrale Bau sitzt hier. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. So, das ist eine Leihgabe, ein Pfand, das Gott uns gegeben hat, mit einem Auftrag. Dieser Tempel ist nicht nur da, um hier 80 Jahre zu leben und dann den Geist endlich freizulassen, sondern der Tempel hat einen Auftrag. Ohne diesen Tempel könnt ihr das Wort nicht predigen. Oder anders gesagt, ihr werdet nach diesem Leben nie wieder die Möglichkeit haben, ungläubigen Menschen das Wort Gottes zu verkünden. Nie wieder. Das ist begrenzt auf ein paar wenige Jahre, die wir in unserer Existenz haben werden. Wenn wir von einem ewigen Leben ausgehen, dann haben wir nur diese paar Jahrzehnte hier, wo wir dieses Vorrecht haben, den Dienst zu tun. Im Himmel werden wir diese Gelegenheit nicht mehr haben. Da werden wir sowieso sehen, was wir heute glauben, und es wird alles ein bisschen anders sein. Aber es wird keine verlorenen Menschen im Himmel geben. So, verwalte deinen Körper gut, ist mein erster Punkt, meine erste lebensverlängernde Maßnahme. Verwalte deinen Körper. Dein Immunsystem ist ein wundervolles Instrument für die Abwehr aller möglichen Krankheiten und ein Garant für ein langes, aktives Leben. Deutschland spricht ständig von der Schweinegrippe. Ich glaube gar nicht an die Schweinegrippe. Die Schweinegrippe ist eine Grippe wie viele andere auch, die vor allem die angreift, deren Immunsystem geschwächt sind. Alte Leute, kleine Kinder, vor allem wenn sie eben Immunsystem schwach sind oder krank. Ja. So, wir können etwas tun, ganz aktiv gegen Schweinegrippe. Und die kommt an uns gar nicht ran. Ich habe den Glauben, wenn Schweinegrippe bei uns ins Haus käme, haben wir ja verboten reinzukommen, aber wenn sie reinkäme, dann würde ich vielleicht mal einen Tag Kopfschmerzen haben und ein bisschen niesen, dann wäre die Sache erledigt. Weil mein Immunsystem ist auf 100%. Das ist die Bedingung. Wenn ich auf meinen Körper nicht aufpasse, brauche ich so Sprüche gar nicht machen. Dann ist es dummes Zeug. Dann setze ich den Proklamationen, die ja richtig sein können, keine Taten entgegen. Und wir glauben ohne Werke, sagt die Bibel, ist tot. So, wenn ich nicht das tue, was wichtig und richtig ist, um meinen Körper zu pflegen, in Ordnung zu bringen. Ich erinnere mich, ich bin mal in Tulsa, Oklahoma gewesen, habe dort eine Konferenz besucht, wurde abgeholt von meinem Hotel und der Fahrer war ein Bodybuilder, so ein farbiger, Mitte, Ende 40, unglaublicher Körper. So kurz im Hemd, das sprengte also alles, das T-Shirt. Wow, dachte ich. Ich kam dann so ins Gespräch mit dem, wollte ihm von Jesus erzählen, habe aber dann gemerkt, er kannte Jesus schon. Und mehr als das, er studierte bei der OIU und wollte in 2 Jahren Pastor werden und war alles klar. Und dann fragte ich, Mensch, sag mal, wie machst du das mit deinem Körper? Das ist ja fantastisch. Er sagte, wir lernen auf unserer Universität, in der christlichen Uni, dass wir für unseren Körper Sorge tragen müssen. Wir trainieren hart jeden Tag für unseren Körper, weil der muss stimmen, nicht nur der Geist, auch der Körper. Da dachte ich, wow, das sieht man. Das sieht man, das ist nicht ein Spruch. Und es war ein ganz feiner, ganz demütiger Mann. Von außen hättest du ihn anders eingeschätzt erstmal. Eine ganz, ganz feine Persönlichkeit, wo du gemerkt hast, der Heilige Geist wohnt da nicht nur, sondern er herrscht da auch. Ich mag Menschen, wo der Heilige Geist herrscht. Noch viel mehr als die, wo er wohnt. Da gibt es Millionen von, wo du es kaum wahrnimmst. Aber die, wo er herrscht, spannend, mit den Leuten beschäftige dich, kannst du was lernen. Es gibt 3 simple Wege, dieses Instrument deines Immunsystems zu unterstützen. Weg 1, treibe regelmäßig Sport. Ja, du hast das bestimmt schon 100.000 Mal gehört und das ist das Gefährliche. Wenn du es das 10., 12. Mal hörst, hörst du es schon nicht mehr. Du denkst, habe ich schon gehört, habe ich schon mal durchdacht, ist nicht meins. Ist es so, dass du dir das leisten kannst, auf eine halbe Stunde Sport am Tag zu verzichten, wenigstens 5-mal die Woche, das solltest du haben. Ganz egal, was du machst, was aerobes, in einem gesunden Bereich, nicht anstrengend, sondern in einem entspannten Pulsbereich. Du kannst Nordic Walking, wisst ihr, mit den Stöcken, oder Walking ohne Nordic geht auch, stocklos sozusagen. Du kannst einen Dauerlauf machen, du kannst einen schnellen Spaziergang machen, so hat man früher Nordic Walking genannt, spazieren gehen, schnelles Spazieren gehen. Du kannst schwimmen gehen, du kannst, wenn du ein Pferd hast, kannst du sogar mit Reitsport das machen, du kannst mit dem Fahrrad fahren, was auch immer, du kannst aufs Trampolin gehen, es gibt so viele Möglichkeiten, du kannst dir eine Fitness-DVD kaufen, da gibt es so einen Vorturner und fantastisch, kannst du mitmachen, bist motiviert und springst und hüpfst da in deinem Wohnzimmer und es ist gut. Eine halbe Stunde am Tag sollte dir 10 Jahre mehr Leben wert sein, denn davon sprechen einige Mediziner. 10 Jahre gewinnst du, wenn du diesen regelmäßigen aeroben Sport, also mit Sauerstoffüberschuss, pflegst. Ich habe keine Zeit für sowas, könnte ich auch sagen. Aber wisst ihr, es hat mal einer gesagt, die Alternative zum Altwerden ist gar nicht so begeisternd. Es gibt nur eine. Ich mag alt werden, und zwar in Gesundheit und fit. Ich mag mit 60, mit 70, mit 80 noch in einer Kanzel stehen können, und Leute sollen sehen, der Heilige Geist lebt in mir und ich habe Sorge getragen für diesen Tempel. Der ist in Ordnung. der funktioniert, der ist in Schuss. Ich habe ihn nicht vernachlässigt aus irgendeiner einseitigen Geistlichkeit. Zweiter Unterpunkt, achte auf deine Ernährung. Und wisse hier, die kleinen Dinge machen den großen Unterschied auf Dauer. Ich werde hier jetzt keine großen Ernährungstipps geben. Da haben wir hier Spezialisten, sogar hier Unternehmer, die können euch da beraten. Da muss ich Charlie mal ansprechen oder Andreas, Marion sehe ich jetzt nicht. Die verdienen damit sogar ihre Brötchen. Da gibt es viele, viele gute Ansätze von allen möglichen Leuten, die da viel tiefer geforscht haben als ich. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass es kleine Dinge sind, die große Auswirkungen haben können, wenn man sie nur durchzieht. Aber wenn ich es mal eine Woche oder einen Monat mache, passiert nicht wirklich viel. Aber wenn ich es zum Lebensstil mache und sage, nach 2, 3 Monaten hast du etwas zum Lebensstil gemacht und dann ist es deins und dann machst du es einfach, ob es Spaß macht oder nicht. Wasser statt anderer Getränke zu trinken zum Beispiel. Das ist simpel, das ist nicht schwierig. Aber du sparst hunderte von Kalorien jeden Tag. Und das wirst du merken, auf ein paar Monate und auf ein paar Jahre erst recht. Ohne, dass du irgendwas anderes machst. Vollkornprodukte statt Weißmehl, alles alte Hüte. Wirst einen Unterschied merken, wenn du einfach die Nudeln in Zukunft kaufst, die ein bisschen brauner sind als die hellen. Die Brötchen, die ein bisschen dunkler sein können oder sogar mal selbst ein Brot backst. Viel Obst und Gemüse, auch keine Neuigkeit. Verlängert dein Leben, erhöht deine Verbrennungszufuhr, hat mir jetzt jemand gesagt, wenn du Obst isst, das erhöht deinen Umsatz der Kalorien jeden Tag. Generell, fantastisch, verbrennst mehr, kannst mehr essen ohne Schwierigkeiten. Kein Alkohol, das ist mein Lieblingsthema, da ärgere ich immer die Leute mit. In unserem Land ist das so ein Tabuthema. Seit 2 Jahren hat die WHO, Weltgesundheitsorganisation, bekannt gegeben, Alkohol ist ein Killer. Und zwar ohne andere Stoffe, wie man bisher dachte, die dazu kommen müssen. Ein Alkohol am Tag, ein Glas, reicht. Du verkürzt dein Leben entscheidend. Je mehr Gläser, desto schneller verkürzt du es. 10 Jahre weniger Leben, sagen einige, bei einem Glas Bierchen am Abend oder einem Wein. Und die Lüge, dass Rotwein ja so gesund sei. Leute, das ist längst widerlegt. Und wer das heute immer noch behauptet, der hat einfach einen alten Informationsstand. Die Stiftung Warentest hat schon vor 3 oder 4 Jahren veröffentlicht, dass es nur eine Zielgruppe gibt, wo ein Glas Rotwein am Tag nicht lebensverkürzend wirkt. Und das sind Frauen über 85. Das ist Tatsache. Das ziehe ich mir jetzt nicht aus dem Ärmel. Das ist so. Man hat rausgefunden, ich habe jetzt vor kurzem erst in einem Krebszentrum gelesen, dass vor allem auch für Frauen ein Glas Alkohol am Tag massiv krebsfördernd ist. Vor allem Brustkrebs wird massiv gefördert durch Alkohol, durch kleine Mengen. Und je mehr Alkohol schrieben die, desto schneller und desto mehr Krebsarten werden begünstigt. So Leute, wer braucht Alkohol? Wir sind der Weltmeister. Nirgendwo auf der Welt wird mehr Alkohol getrunken als in Deutschland. Pro Kopf, ja, dieses Pro-Kopf-Alkohol. Wir sind die Biertrinker. Für uns ist das so normal. Wir machen uns keine Gedanken mehr und sehen dann auf jeder Beerdigung andere Diagnosen. Und viele davon, würde man sie wirklich zurückverfolgen, fallen einfach darauf zurück, dass Leute 30 Jahre ihr Bierchen am Abend getrunken haben und dadurch die Leber langsam aufgegeben hat, die Niere sich am Auflösen war, der Magen sich auflöst. Innere Organe werden zerfetzt. Alkohol ist ein Nervengift. Das soll reichen. Keine Zigaretten, Drogen, brauche ich euch nicht sagen. Abends wenig essen ist ein Punkt. Und du abends einfach ab 20 Uhr nichts mehr isst oder ab 19 Uhr. Das wird dir schon sichtbar sein in deinem Körpergewicht und deinem Fitnesszustand. Und besonders ihr Männer, achtet auf euren Bauchumfang. Auch hier weiß man heute viel. Der Body Mass Index ist gar nicht mehr so entscheidend wie der Body Talien Index. Darum geht's. Männer, die mehr als 94 cm Bauchumfang haben, haben ein größeres Risiko an vielen Erkrankungen, Herz-Kreislauf, aber auch Krebs zu erkranken. Und wenn es über 102 geht, dann bist du oberste Risikogruppe. Und als ich das gelesen habe, hatte ich 104. Ich dachte, oh, ich achte auf alles, Herr. Und da ist doch noch ein Punkt, wo ich keine Ahnung hatte von. Was ein bisschen Bäuchchen ist ja nicht so schlimm. Naja, ich bin dran gegangen. Ich habe 1 Jahr lang 5-mal die Woche meinen Sport durchgezogen und habe das manchmal mehr gemacht. Ich habe gesagt, Herr, das ist erstmal, wie ich es versuche. Und ich bin heute bei 95 cm. Also ich bin wieder unter der oberen Risikogruppe drunter. Aber ich weiß, ich muss was dafür tun, dass das so bleibt. Ich esse nämlich gerne. Ich bin ein Genießer, weißt du? Und du kannst es aussuchen, entweder weniger genießen oder mehr Sport. Ich habe mich für mehr Sport entschieden. Achte auf Ausgewogenheit deiner Zeit und deiner physischen Belastbarkeit. Mache regelmäßig Urlaub. Vor allem, wenn du Unternehmer bist, wenn du jemand in Führungsverantwortung bist. Nimm dir Auszeiten. Du tust es in Liebe zu deiner Firma, in Liebe zu deiner Familie, in Liebe zu dir selbst. Und meide Stress. Meide Stress. Es gibt Zeiten, da kommt mal ein bisschen was davon. Aber achte darauf, dass das nicht ein Dauerzustand wird. Stress zerfetzt dein Leben innerlich. Es zerreißt dich von innen heraus. Da kannst du noch so viel proklamieren. Stress macht dich fertig. Achte darauf, dass du immer die Balance hältst zwischen Tun und Ruhen. Selbst der Herr hat Zeiten zum Ruhen sich genommen. Lass uns lernen von ihm. Nimm dir Ich-Zeiten. Ich mache das manchmal so, Ich-Zeiten. Sag ich mal, jetzt bin ich mal dran. Jetzt gehe ich mal 3 Stunden, fahre ich nach Limburg, trinke irgendwo einen netten Cappuccino, lass die Beine innerlich hochlegen, denk mal ein paar Sachen durch, geh mal shoppen oder keine Ahnung, nach was mir ist. Oder leg mich mal in die Badewanne. Das ist mal Ich-Zeit. Nehmt euch so Zeiten. Ihr Männer, gebt euren Frauen mal so Zeiten. Iris kommt manchmal aus, sagt, ich brauche wieder mal eine Ich-Zeit. Ich sage, okay, ich nehme die Kinder, du machst sie jetzt mal einen Nachmittag ab. Wir müssen uns gegeneinander helfen dabei. Sähe das aus, was du selbst auch ernten willst, okay? Und denk dran, so ganz unwahr ist es ja nicht. In einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Achte, dass dein Körper auch klar ist. Zweiter Punkt, erlernfähig sollst du auch bleiben, genau. Lies viele Bücher, entdecke eine neue Sprache, mach mal was du noch nie gemacht hast. Tu mal einen Dienst in der Gemeinde, den du noch nie getan hast, wenn du den du tust, so gut beherrschst, dass das schon Routine ist. Mach mal was Neues. Geh mal in eine andere Richtung und find mal heraus, wow, du kannst viel mehr. Du hast viel mehr Potenzial in dir. Und der Herr führt dich auch in verschiedene Richtungen. Das erlebe ich immer wieder. Wenn ich etwas gerade richtig gut kann, führt er mich raus. Sagt er, okay, jetzt gibst du das jemand anderem und du machst jetzt was Neues. Sei Pionier, wenn der Herr dich führt. Setze klare Prioritäten. Das ist für mich auch ein körperlicher Punkt, dieser zweite Punkt. Setze klare Prioritäten. Gib nicht anderen die Schuld, dass du zu wenig Zeit und zu viel zu tun hast, okay? Du bist Autor deines Lebens. Es sind deine Entscheidungen, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist. Also habe die Größe, Entscheidungen zu ändern, wenn du merkst, sie haben dich nicht dahin geführt, wo du eigentlich hättest sein wollen oder sollen. Lerne Nein zu sagen. Nein ist eines meiner wichtigsten Worte geworden. Hätte ich das nicht gelernt, weiß nicht, wo ich heute wäre. Lerne Nein zu sagen. Du kannst nicht alles tun, was du tun kannst und dabei gesund bleiben. Leute, wir sind doch Persönlichkeiten mit einer riesigen Anzahl an Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ihr habt so viel drauf, ich kenne so viele von euch. Und ich weiß, ihr könntet so viel machen. Tut's nicht, nur weil ihr es könnt. Fragt Gott, spricht mit eurem Leiter Dinge durch, schaut, wo ist wirklich das, was ihr tun sollt. Und konzentriert euch auf das. Sonst habt ihr einen Unterschied zwischen einem Schrotgewehr und zwischen einem Projektilschuss. Ein Projektil zielt, trifft, tötet. Ein Schrotgewehr macht viel kleine Löcher und bringt nicht wirklich ein großes Tier zum Fallen. Wisst ihr, was ich meine? Seid Projektile. Konzentriert euch auf das, was Gott wirklich mit eurem Leben machen will. Und ihr werdet durchschlagend sein. Und nicht nur verschiedene kleine Herde an Schwierigkeiten haben. Sei proaktiv und übernimm die Verantwortung für dein Leben. Immer wenn du sagst, da ist der schuld oder das ist daran schuld, dann bist du völlig daneben. Du bist verantwortlich. Verändere Dinge in deinem Verantwortungsbereich. Mein zweite Überschrift ist seelische Maßnahmen. Seht ihr immer an der Seite? Jetzt sind wir also vom Körper in die Seele gewechselt. Und da heißt es, ich bin ja eigentlich schon ein bisschen weiter, Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Im Psalm 146 könnt ihr das nachlesen. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich gebe meiner Seele Kommandos. So wie, ja ich weiß, die steht jetzt nicht hier, aber deswegen sage ich das ja. Da komme ich gleich nochmal drauf. Lobe den Herrn, meine Seele, sagt David zu sich selbst, und das sollten wir uns manchmal auch sagen, denn die Seele ist der Ort in uns, müssen wir mal rausnehmen, die Seele ist der Ort in uns, wo Wille, Verstand und Gefühl leben. Und die wollen geführt werden. Die Seele ist auch für unsere Emotionen zuständig, aber unser Leben lenken sollte unsere Seele nicht. Denn unsere Seele ist mal oben und mal unten. Das ist selig, wisst ihr? Das ist ein Stück weit normal. Man ist nicht immer gleich gut drauf. Wenn ich dich morgens um 6 Uhr aus dem Bett schmeißen würde, wärst du anders drauf, als wenn ich mich abends mit dir für ein Abendessen verabrede. Ist so? Das ist Seele. Unsere Seele ist müde, ist noch gar nicht richtig bereit und überhaupt alles. Es fühlt sich nicht so an und ich will noch liegen bleiben und Decke über den Kopf. Aber wenn ich mich schminke und fertig mache und anziehe und dann ist das alles wunderbar, dann fühle ich mich jetzt auch nach Abendessen. Ja? Je mehr das der Geist tut, dich zu führen, also desto mehr sprechen wir von gutem Charakter, von einer gleichbleibenden, integren Haltung und Persönlichkeit. Das sind Menschen, mit denen haben wir gerne zu tun. Auch jemand, der mir heute was verspricht und morgen nicht da ist, obwohl er es mir versprochen hat. Ja, so jemandem glauben wir ein zweites Mal schon nicht mehr. Aber jemand, der mir sagt und der auch kommt, und selbst wenn ich weiß, es kostet den richtig was, weil da kam gerade was anderes dazwischen, aber er hat es abgesagt, weil er hat mir sein Wort gegeben. Wir sind so gut wie unser Wort, sagte mal jemand. Gott ist so gut wie sein Wort. Und ich bin so gut wie meins. Ist mein Wort integer, glaubhaft, klar, dann wollen Leute auch mit mir zu tun haben. Dann nehmen sie mir auch was ab, dann hören sie auch meine Predigt an. Und wenn sie mich das sagen und das Gegenteil tun sehen, naja, ob es ein zweites Mal im Gottesdienst ist, weiß ich nicht. Ich würde nicht nochmal hingehen. So, jetzt kommt der dritte Punkt. Sei treu im Umgang mit Geld. Auch das fällt unter den seelischen Bereich, denn mit Geld tue ich ja das, wonach meine Seele normal unterwegs ist. Da, wo ich Lust drauf habe, dafür gebe ich mein Geld aus. Das kann vernünftig oder völlig unvernünftig sein. Geld ist ein Instrument, ein Mittel zum Zweck. Und es ist auch ein Indikator deines Charakters. Wir haben ja die letzten 5 Mal, wo ich gepredigt habe, über Geld gesprochen. Deswegen machen wir das jetzt ein bisschen kürzer. Du bist als Christ Verwalter und nicht Besitzer deines Eigentums. Stimmt's? Weil in dem Moment, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, war auch alles, was mir gehört, ihm. Darum brauchen wir aber gewisse Dinge mit mir gar nicht diskutieren. Der Zehnte gehört dem Herrn. Und das hat was mit Lebensqualität zu tun, wenn du dir den Kontext anschaust. Wie es hier heißt. Bringt den ganzen Zehnten das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch hierin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wir könnten jetzt all die Stellen anschauen, die wir uns die 5 Predigten aus Stehe wohl, so hieß die Predigtreihe, angeschaut haben. Wir kämen immer wieder auf den Punkt, der Segen ist das, wo alles drin ist. Deswegen sage ich ihm, wo ihr mir das zugesungen habt, segne ihn, ist alles drin. Braucht ihr kein Wort mehr verlieren. Wenn ihr mir den Segen Gottes zusprecht, alles da. Im Segen ist alles enthalten. 5. Mose 28, die ersten 14 Verse geben einen vollständigen Bericht dessen, was drin ist. Und da gehört eben dieser Überfluss mit hinein. Da heißt es unter anderem im Vers 13, 5. Mose 28, es wird mit euch immer nur aufwärts gehen und nie bergab. Das ist für mich ein Bild für ein langes, erfolgreiches Leben. Das ist, was Gott für mich bereit hat. Also werde ich alles tun, was in meiner Macht liegt, um das zu festigen. Und mein Umgang mit Geld ist da einer der Schlüssel. Bin ich mit Geld treu, sagt Jesus, dann gebe ich dir auch das wahre Gut, und das sind Menschen. Wenn ich mit Geld nicht treu bin, vergiss die Menschen. Die wird niemand nachfolgen, wenn du mit Geld seltsam umgehst. Wenn du Gott nicht ehrst mit dem, was ihm gehört, bist du ein Dieb, sagt die Bibel. Wenn du deinen Zehnten nicht gibst, bestiehlst du Gott. Wer Gott bestiehlt, bestiehlt auch mich. Also mit so Leuten habe ich ein bisschen Abstand. Das ist hart. Aber wir sind Familie, wir können offen reden, oder? Der nächste Punkt. Kommen 3 auf einmal. Naja, lassen wir sie mal stehen. Ehre Vater und Mutter. Ehre Vater und Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ist das eine lebensverlängernde Maßnahme? Ich glaube, bestimmt. Ich habe Leute sterben sehen, und zwar teils ganz, ganz traurig sterben sehen, die hier anders gehandelt haben, die ihr Vater und Mutter entehrt haben, teils sogar geschlagen haben. Ich habe Leute sterben sehen. Und es hat mir eine tiefe Lehre gegeben, mehr als wenn mir das irgendjemand gesagt hätte. Ich habe gesehen, wie es ausgeht, wenn ich mich erhebe über meinen Vater oder meine Mutter. Aber wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, dann hast du einen Anspruch auf diese Verheißung. Die gehört dir schon übrigens seit dem Alten Testament. Das ist nicht mal ein neues Bundeszeichen. Es ist schon im Alten Bund eine wichtige Aussage gewesen. Das betrifft deine leiblichen Eltern, aber auch deine geistlichen Eltern. Gott gibt uns auch andere Vater- und Mutterschaft, über deinen Zellleiter zum Beispiel. Wie gehst du mit deiner Zellleiterin um? Wie mit deiner Mutter? Oder eher wie mit einer Schwester? Naja, kannst du ja sagen, ich sehe das anders. Mit deinem Zellleiter, wie mit einem Vater? Du musst nicht alles tun, was dein Vater sagt, das meine ich gar nicht. Aber wie respektierst du ihn? Achtest du, dass er sich in dich investieren möchte? Dass er seine Zeit opfert für dich oder deine geistige, deine Zellleiterin, dass sie ihre Zeit dir zur Verfügung stellt, um mit dir zu telefonieren vielleicht einmal die Woche oder dich sogar hier und da zu treffen. Das ist ihre Zeit. Das muss sie sich irgendwo anders abzwicken und sie hat sich entschlossen, das zu tun, weil sie dich liebt. Warum sonst? Sie bekommt dafür kein Gehalt, sie bekommt dafür keine Anerkennung in der Regel, höchstens ein Schafsbiss. Nein, so schlimm ist es ja auch nicht immer. Lass uns mal drüber nachdenken, über solche Dinge. Das heißt, Nachahmung ist die höchste Form der Bewunderung. Ich glaube, das stimmt. Mach doch mal die Dinge nach bei deinem geistigen Vater, deiner geistigen Mutter, die dir gefallen. Oder sag, das ist besser, als was ich mache. Und dann fängst du an, Jüngerschaft zu verstehen. Denn so funktioniert es. So funktioniert es übrigens auch mit deinen eigenen Kindern. Die machen das nach bei dir, was ihnen gefällt. Und das ist nicht immer das Gute. Und das hilft uns dann wiederum zu sehen, wo wir noch an uns arbeiten müssen. Amen. Halt, zurück. Sähe, was du ernten möchtest. Punkt 5. Geh mit den Menschen doch so um, wie du möchtest, dass sie mit dir umgehen. Das erfordert einen gewissen Reifegrad. Den hat vielleicht noch nicht jeder heute. Aber herausfordern möchte ich euch damit. Behandle doch deinen kalten Chef mit echter Freundlichkeit. Beschenke doch deine Frau, auch wenn du dich von ihr vernachlässigt fühlst, mit irgendwas Schönem. Ohne Vorhaltung zu machen oder Bedingungen daran zu knüpfen. Auch umgekehrt. Erlaub dir keine ehebrecherischen Gedanken oder Tagträume, wenn du nicht möchtest, dass dein Partner dir im Herzen fremd geht. Ja, sieht dir doch keiner. Ist doch meine geheime Sünde, Lust. Tu es nicht. Es zerstört mehr, als du denkst. Es zerstört eure Sexualität systematisch. Heb dich sexuell für deinen künftigen Ehepartner auf, wenn du auch kein Gebrauchtmodell möchtest. Für alle jungen Leute hier oder eben Leute, die wieder von vorne anfangen. Heb dich auf. Selbst wenn du schon mal Erfahrungen in dem Bereich hattest. Geh vor Gott, bring sie ihm und geh wieder in die Jungfräulichkeit zurück. Und sag Gott, und ich werde warten, bis ich verheiratet bin. Und zwar mit dem Mann, mit der Frau, die du für mich ausgesucht hast. Ich werde niemanden heiraten, der dir nicht die Ehre gibt, der dir nicht gehört von Herzen. Und du wirst eine Menge Segen haben in deinem Leben. Ich kenne hier einige Leute, die hier sitzen, die haben das gemacht. Geh mir da nicht. Die haben wundervolle Ehepartner bekommen und leben heute ein erfülltes Leben, wo andere, die früher schon gesucht und geholt haben, schon das zweite Mal geschieden sind. Sei ein liebevoller Vater und auch Freund, auch wenn dir auf die kalte Schulter gezeigt wird. Sprich niemals schlecht über irgendjemanden. Kritisiere niemanden. Und verstehe, was du kritisierst, wirst du selbst nie haben. Oh, was hat der für ein tolles Haus? Warum muss der so ein tolles Haus? Was hat der für ein tolles Auto? Was hat der für eine tolle Frau? Nee. Du wirst es nie haben, was du bei anderen kritisierst. Du wirst es nie haben. Du machst für dich schon die Schranke zu. Du wirst nie so ein Auto fahren. Du wirst nie, wirst du sich so eine Anlage haben oder so ein Handy oder was auch immer für dich da der Neidpunkt sein kann. Freu dich mit dem, der es hat. Jubel innerlich und sag, wow, finde ich klasse, dass du das jetzt dir gekauft hast. Ich freue mich so mit dir, das ist super, das geschieht dir recht, sage ich oft. Ich habe mir das angewöhnt, ich sage das immer wieder und wisst ihr, seit ich das mache, mir geht es immer besser. Ich habe immer mehr Dinge. Ich denke, wow, wo kommen die alle her? Gott ist gut. Gott ist gut, aber er achtet auf mein Herz. Weil mein Herz ein diebig ist, ein neidig ist, ein eifersüchtiges ist, da ist nicht viel drin. Nicht, dass der Herr nicht will, aber kann nicht. Du machst dicht, du blockierst durch diese Haltung. Aber ich brauche mal einen Freiwilligen. Jemand, der gut Dinge kann. Oh ja, Tara, komm her. Tara ist fantastisch. Was ist das, Tara?
Zahnpasta.
Was ist da drin?
Kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich Zahnpasta.
Wahrscheinlich. Ist klug, ne? Wir haben ja mal gelernt, dass nicht immer das, was draufsteht, auch drin sein muss. Habe ich euch ja mal was vorgeführt vor einer Weile. Aber diesmal ist tatsächlich Zahnpasta drin, okay? Ich möchte jetzt eine ganz schwere Aufgabe von dir, oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so schwer. Könntest du davon was ausdrücken? Ist das eine schwere Aufgabe oder eine leichte Aufgabe?
Also wenn ich das abgemacht habe, ist das eigentlich leicht.
Das ist eine leichte Aufgabe. Würdest du uns das demonstrieren, wenn ich das abgekriegt habe? So, ich habe mal hier so eine Schüssel dabei, schau mal. Tu doch mal ordentlich was rein, das geht.
Wie viel, alles?
Nö, nicht alles. Das reicht schon. Ja, schau mal, seht ihr das? Sie hat es geschafft. Und wie war's?
Leicht.
War leicht?
Ja.
Und jetzt füll's wieder rein.
Geht ein bisschen schwer.
Ist schwerer, ne? Darf ich mal?
Ja, klar.
Wisst ihr, wenn wir über jemanden reden, der nicht dabei ist, dann ist es leicht. Gar kein Problem. Es geht so leicht. Überhaupt keine Anstrengung. Aber wenn wir das zurücknehmen müssen, vor all denen, die es gehört haben, wo es sich schon wieder verbreitet hat, über Dritte und Vierte und Fünfte, probier es mal. Du schaffst es nie. Du kriegst nie all die Gedanken wieder in Ordnung gebracht, die du vergiftet hast mit deinem Wort. Tara, darfst du die Tube mit heimnehmen? Ich schenke es dir. Ist ja noch was drin.
Dankeschön.
Bitteschön. Danke dir. So ist so leicht, überzureden. Und so schwer, es wieder zurückzuholen. Lass uns aufpassen, über wen wir reden und wie wir reden. Und wenn du mitbekommst, dass jemand über jemand redet, der nicht dabei ist, stopp ihn. Stopp ihn, ich mache das manchmal sehr kalt sogar. Weil ich weiß, wenn ich nicht stoppe, wird weitergeredet. Und es wird dann sogar geistig begründet, ja, ich möchte das sagen, damit du dafür betest. Und meistens ist es einfach nur Gossip, sagen die Amerikaner. Gossip, üble Nachrede, ich rede, Verleumdungsreden sind das. Das ist nichts, was irgendjemandem dient. Das soll man uns gar nicht anhören als Christen. Wir sollen uns Dinge anhören, heißt es, die uns auferbauen, die eine Tugend sind, die lobenswert, liebenswert sind. Viele der Dinge sind es nicht. Die sind schnell ausgedrückt. Aber zurückholen tut die keiner mehr. Du ruinierst so schnell den Ruf von einem Menschen, ohne dass du dir viele tiefe Gedanken dazu machst. So, das ist für mich ein ganz wichtiger, lebensverlängernde Maßnahme. Sehe, was du ernten willst. Achte auf deine Saat. Und der sechste Punkt ist, lebe verbindlich. Verbindlich zu leben bedeutet, in Verbindung zu leben. In Verbindung. Niemand ist eine Insel. Isolation tötet. Es geht darum, Beziehungen einzufordern. Den Mut, sich von anderen konfrontieren zu lassen. Das erfordert Mut. Das macht niemand so mal mit links. Da muss ich mich jemandem aussetzen. Ich muss ertragen, dass mir vielleicht jemand was sagt, was ich nicht hören will. Mich korrigiert in der Fehlhaltung, die ich habe. Aber wenn ich diese Menschen nicht mehr habe, ist mein Wachstum beendet. Und ich fange an zu stagnieren oder anders gesagt, ich fange an innerlich zu vertrocknen. Dankeschön. Halleluja. So, achte auf deine Verbindlichkeit in dem, was du tust und in dem, was du sagst. Gewöhne dir doch einfach Folgendes an. Sage, was du meinst und meine, was du sagst. Das ist seit Jahren mein Spruch. Das versuche ich mir immer wieder selbst beizubringen. Sage, was du meinst und meine, was du sagst. Und du bist klar. Verbindung bedeutet auch, zu einer lokalen Gemeinde dazu zu gehören, zu der Gott dich berufen hat, nicht die du dir ausgesucht hast. Vielleicht bist du heute hier als Gast und Gott ruft dich ganz woanders hin. Vielleicht in die Gemeinde, wo du ohnehin schon länger bist oder in eine ganz andere Gemeinde. Das ist nicht das Problem. Wichtig ist, dass da, wo dich Gott hinberuft, dass du dort verbindlich wirst. Also dich verbinden lässt. Paulus sagt, es ist wie ein lebendiger Stein, der du bist, der eingebaut wird in ein geistiges Bauwerk, was eben aus lebendigen Steinen und nicht aus toten Steinen besteht, nämlich aus uns. So, hier ist ein Bauwerk und hier gibt es überall noch Lücken und Dinge, die zu füllen sind, gar keine Frage. Aber wenn du für ein anderes Bauwerk gemacht bist, dann nutzt du weder uns wirklich was, noch wirst du zufrieden sein, weil das Ding wird immer kantig bleiben und wird nie das ausfüllen, die Lücke sozusagen in der Mauer, für die jemand anderes vielleicht gedacht ist. Darum sei immer auf Gott hörend. Gott, wo möchtest du mich haben? Und wenn du es weißt, dann sei treu. In aller Regel wirst du das rausbekommen durch den Ort, wo du dein Leben Jesus gegeben hast. Das ist allermeist der Ort, wo Gott dich auch hinberufen hat. Weil das ist der Ort, wo du mit groß wirst, wo du aufwächst, wo du Papas und Mamas hast und wo Leute sind, die dich korrigieren, weil sie dich lieben. Wenn du diesen Ort verlässt, und einige haben das auch getan, dann kommen sie an einen Ort, wo sie in Ruhe gelassen werden, Gottesdienste besuchen können, aber wo niemand in das Ding hineinspricht, wo offensichtlich ein Defizit ist, zum Beispiel in der Ehe. Und das tut mir dann immer leid, weil ich weiß, das ist nicht Gottes Plan. Gott möchte uns korrigieren, er möchte uns zurechtbringen. Nie um zu sagen, ich bin besser als du oder ich finde dich verachtenswert. Das ist überhaupt nicht das Ding, sondern es geht aus Liebe heraus. Liebe korrigiert, oder? Wenn ich meine Kinder nicht korrigiere, was wäre ich denn für ein Vater? Ich lasse sie von einer Wand gegen die nächste knallen und ich stopp's nicht. Ich setze keine Grenzen. Du darfst heimkommen, wann du willst. Ich würde es meiner 11-jährigen Tochter sagen. Du darfst heimkommen, wann du willst. Was für ein Rabenvater wäre ich? Ja, am Anfang wird es vielleicht kurz Fun machen und dann würde irgendwas passieren. Was in der Regel dann passiert, was oft passiert. Jedes Jahr werden 15.000 Kinder missbraucht, sexuell missbraucht in Deutschland. Jedes Jahr. Das ist ein Grund, warum wir unsere Kinder nicht woanders übernachten lassen. Ja, aber die Leute sind doch meistens harmlos. Das denkt man ja immer, wisst ihr. Wer weiß das denn? Kann ich in irgendein Herz reinschauen? Meistens sind es doch Freunde und nähere Familienangehörige, wo sowas passiert. Lass uns weise sein mit diesen Dingen. Ich muss das nicht erst am eigenen Leib erfahren, um es zu glauben. Ich kenne Leute, denen das passiert ist, das reicht mir. Ich mag weise sein, ich mag meine Kinder schützen. Und wir schützen einander. Und das geht nur in Verbindlichkeit, in Verbindung. Wenn keine Verbindung da ist, kannst du hier sitzen dein Leben lang. Und du wirst willkommen sein, immer. Aber du wirst nie das mitnehmen, was Gott eigentlich für dich hat. Denn das bedeutet, in eine Jüngerschaft hineinzukommen, wo ein Mann oder eine Frau in dein Leben investiert und du dich dem aussetzt, du diesem Menschen erlaubst, in dein Leben hineinzusprechen, auch und gerade die Dinge, die eher unangenehm sind, die man einander normal nicht sagt, wenn man immer nur lächelnd voneinander sagt, hi, God bless you, nice to see you, how are you, aber man nie wirklich mit einer Antwort rechnet, die ehrlich ist. Es gibt Orte, da ist es tatsächlich ein bisschen oberflächlicher. Ein Gottesdienst ist so ein Ort. Wenn man hier zusammenkommt, haben wir nicht Zeit, große Probleme miteinander zu besprechen und tief in das Herz des anderen zu schauen. Da lächelt man sich an und sagt, hallo, schön, dass du da bist. Das meint man ernst. Aber es gibt andere Orte, wo Jüngerschaft möglich ist. In Zellen zum Beispiel. In meinem Zweiergespräch mit meinem Zellleiter, wo ich sage, du, ich möchte gerne ein Gespräch mit dir. Ich habe was zu besprechen. Das ist mir am Herzen. Ich brauche da Hilfe, Rat. Sag mir, was denkst du dazu? Und danach muss ich immer noch meine Entscheidung treffen. Das macht ja niemand für mich. Das mache ich auch nicht für irgendjemand von euch als Pastor. So wenig macht das ein Zellleiter für dich. Aber er gibt dir guten Rat. Und was du dann damit machst, ist genau dasselbe, was erwachsene Kinder mit dem Rat ihrer Eltern machen. Ich höre es mir an, ich wäge es ab, ich ehre es, ich bin dankbar dafür, dass sich jemand die Mühe macht, mich zu konfrontieren. Aber dann muss ich immer noch meine Entscheidung treffen. Manchmal verändere ich sie, manchmal lasse ich sie stehen. Wir sind mündige Christen. Stimmt's? Wo auch immer du in der Gemeinde mitarbeitest, ich rede jetzt vor allem für die Mitglieder her oder die es werden wollen, tu es immer für Jesus. Das ist die Hauptverbindung, die wir haben. Tu es nie für deinen Dienstleiter und bitte niemals für deinen Pastor. Ich kann das nicht belohnen, was du tust. Ich kann das nicht auch nur annähernd ehren und achten und wertschätzen, so wie du das verdienst. Nicht annähernd. Dafür kriege ich viel zu wenig mit und bin nicht überall zur gleichen Zeit. Gott kann das und Gott tut das. Darum ist es wichtig, dass du es für ihn tust. Alles, was wir tun, sagt die Bibel, sollen wir als für Jesus tun. Selbst zu Hause, wenn du die Hemden deines Mannes bügelst, bügel sie, als ob sie Jesus seine Hemden wären. Wenn du hier in der Technik mitarbeitest, mach die Technik so exzellent, als ob hier Jesus predigen würde. Wenn du Leute begrüßt und im Begrüßungsdienst begrüßt so, als ob jeder Jesus wäre, der an dir vorbeigeht, begrüß sie herzlich, sei echt, sei voll, was kocht als für Jesus. Das ist die Stärke dieser Gemeinde. Wir tun das nicht für ein Gehalt. Wir tun das nicht für Ehre von Menschen. Wir tun das für ihn, mit einem Auftrag und einem klaren Ziel. Und ihr lieben Freunde, dieses Schiff hier, Christuszentrum Limburg, ist eins von vielen, vielen Schiffen, die es von Gott gibt. Jede Gemeinde ist solch ein Schiff, ein Rettungsschiff. Dieses Schiff hat einen klaren Auftrag. Der ist definiert. Der ist nicht schwammig oder wachsweich. Dieses Schiff ist für eine Aufgabe ausgesandt worden. Menschen zu Christus zu führen. Sie in eine lebendige Beziehung mit dem Vater im Himmel zu bringen. Das ist unser Auftrag. Dafür stehen wir und dafür arbeiten wir. Dafür tun wir, was wir tun. Und was damit nichts zu tun hat, tun wir nicht mehr. So, lasst uns klar sein mit dem, was wir tun. Wir wissen, warum wir es tun. Und wir haben Wege gefunden, wie wir das gut tun können. Auch auf deiner Arbeit möchte ich dich ermutigen. Sei der Beste für Jesus. Sei nicht der, der sagt, oh, ich gehe ja eh bald in Rente, jetzt kann ich mir ja ein bisschen leichter machen. Gib noch mehr. Gib noch mehr. Gib alles. Investiere dich in Menschen, die jünger sind. Tu zusätzliche Dinge. Sei der beste Mitarbeiter, den dein Chef jemals hatte. Der soll sagen, wenn ich dich sehe, dann sehe ich den treuesten, fähigsten Mann, den ich jemals hier hatte. Der zwar Fehler hat, aber der zu dem steht, was er sagt. Der sich sein Geld mehr als verdient, mehr als wert ist. Verdienen kommt immer von dienen. Das vergessen wir manchmal. Wenn wir nicht mehr dienen wollen, dann wird das Verdienen auch schwierig. Aber Leute, die echt dienen, die verdienen auch. Amen. Ich möchte jetzt die Predigt beenden. Wir haben nur die Hälfte geschafft. Aber ich verspreche euch, es gibt einen zweiten Teil. Aber nicht heute. Auch nicht heute Nachmittag. Nein. Ich bin so froh, dass wir lebensverlängernde Maßnahmen zur Verfügung haben. Ich hoffe, ihr habt euch was mitgeschrieben, was mitgenommen. Den Handout kann ich euch leider heute noch nicht ausgeben, das halten wir zurück bis zum zweiten Teil. Und wer im zweiten Teil nicht da sein kann, der schickt mir eine kurze E-Mail, dann mail ich dir das gerne zu. Ich weiß noch nicht genau, wann der zweite Teil ist, aber er wird kommen. Gott ist gut, Gott gibt immer eine zweite Chance für eine gute Predigt. und für alles andere auch. Ich möchte jetzt einladen, und zwar die von euch, die gerade mit Jesus nicht so eng sind. Wir können viel über lebensverlängernde Maßnahmen reden, wenn die wichtigste nicht gegeben ist, wenn unser Geist nicht mit Gottes Geist verbunden ist, wenn diese Verbindlichkeit, Verbindung nicht besteht, dann wird alles andere, was wir tun, sehr, sehr anstrengend. Denn wir müssen das aus eigener Kraft investieren und finanzieren. Und das ist manchmal gar nicht möglich. Dann schaffe ich es einfach nicht, meine neue Gewohnheit zu installieren. Dann schaffe ich es nicht, Menschen wirklich so zu behandeln, wie sie es wert sind, dass ich sie behandle. Dann werde ich fuchsteufelswild und habe meinen Happy-Menschen in mir wieder geweckt und all diese Dinge. Ohne Gott wird vieles nicht gehen. Und jeder, der hier heute ist und sagt, ich habe diese lebendige Gottesbeziehung noch nicht. Ich bin vielleicht ein religiöser Mensch, aber ich habe nie mein Leben bewusst Gott gegeben. Oder du sagst, ich habe das zwar mal gemacht, aber die letzten Monate habe ich nicht so gelebt, wie ich leben sollte. Ich bin eigentlich zurückgefallen in mein altes Leben. Ich lebe wieder so, wie wenn ich Jesus gar nicht kenne. Und der Heilige Geist in mir, der ist nicht Herr. Der wohnt wohl noch irgendwo in der Ecke, aber er ist nicht Herr. Er kann mein Leben nicht führen. Ich führe mein Leben. Ich mache, was ich will. Und ich merke, die Ergebnisse sind miserabel. Weil so ist es meistens, oder? Und diese beiden Personengruppen möchte ich einladen, hier nach vorne zu kommen, jetzt. Lass uns doch alle aufstehen dazu. Da kommen wir leichter aus den Reihen aus. Ich werde auch nicht darum betteln, aber ich möchte dir die Gelegenheit geben, mit dir zu beten und etwas in Ordnung zu bringen, was in deinem Leben Schlagseite bekommen hat. Gott ist hier und Gott möchte dir begegnen. Er möchte klare Sachen mit dir machen. Bevor wir gleich das Abendmahl nehmen, ist es ein guter Moment zu sagen, ich werde jetzt zurückgehen zu meinem Herrn und ich werde der oder die sein, die ich sein sollte und werde mein Leben nicht länger aus eigener Kraft finanzieren, sondern ich erwarte, dass Gott das macht. Ist jemand hier? Dann komm bitte. Komm. Schäm.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.